Herzlich willkommen zum Podcast Schon Digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation in Unternehmen und Verwaltungen und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft. Mein Name ist Caroline Ilhardt, ich bin Content Marketing Managerin bei der Sionic Technology und begrüße heute ganz herzlich Herrn Bernhard Zöller als meinen Gast.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Hallo und herzlich willkommen. Herr Zöller, Sie sind Gründer und Leiter des führenden deutschen Analystenhauses Zöller & Partner, einer Anbieter- und produktneutralen Beratungsfirma mit den Themenschwerpunkten elektronische Archivierung, Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Workflow Management und daher auch schon viele Jahre im Spannungsfeld des digitalen Dokumentenmanagements aktiv. Wir wollen heute über die Umsetzung des digitalen Arbeitens in Unternehmen sprechen und herausarbeiten, welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches digitales Arbeiten gegeben sein müssen. Daher schließt sich hier sofort die Frage an, wie sieht denn Ihrer Meinung nach der Arbeitsplatz der Zukunft aus?
Der Arbeitsplatz der Zukunft, also erstens vielen Dank für die schmeichelhafte Einladung. Wir beschäftigen uns wahrscheinlich mit einem Ausschnitt dessen, was Sie vielleicht als oder was wir alle als Arbeitsplatz der Zukunft bezeichnen. Das heißt, dieses Thema Dokumentenmanagement, elektronische Archivierung ist ja nur eine Facette von vielen Dingen, mit denen sich die Personen an den Arbeitsplätzen beschäftigen. Aber ich denke schon, dass man einen Einblick bekommt, wenn wir sehen, was unsere Kunden tun und was sie fordern von den Anbietern. Sie wollen nicht nur Prozesse, Medien und System bruchfrei digitalisieren, sondern sie wollen natürlich zunehmend auch mobil arbeiten. Knowledge Worker wie ich zum Beispiel sitzen im Zug und wollen unterwegs unsere Unterlagen dabei haben. In dieser jetzigen Situation durch dieses Covid-19-Problem sitzen relativ viele zu Hause, gezwungenermaßen. Wir müssen aber alle weiterarbeiten. Jetzt sitzt man eben zu Hause im Homeoffice, muss auf Prozesse und Unterlagen zugreifen. Und selbst wenn diese Phase irgendwann mal vorbei ist, wenn wir dieses Problem überwunden haben, wird vieles hängen bleiben, weil sich Anwender jetzt gezwungenermaßen immer mehr an dieses Thema gewöhnen, eben nicht mehr mit Papier und analogen Unterlagen und Leitsordnern oder Elberordnern zu arbeiten, sondern eben an jedem angeschlossenen Arbeitsplatz, der irgendwo installiert sein kann. Ich glaube, das ist ein wesentliches Element des Arbeitsplatzes der Zukunft.
Absolut. Also Sie haben es jetzt schon angedeutet, um zukünftig umfassend digital arbeiten zu können, bedarf es digitaler Akten und entsprechend angelegter Prozesse im Unternehmen. Es reicht sicher nicht aus, Dokumente kurzfristig in einer Cloud verfügbar zu machen. Was gehört Ihrer Auffassung nach zu einer strategischen Implementierung digitaler Akten und Prozesse?
Also das Thema digitale Akten ist auch wieder nur ein Puzzleteil. Es ist ein wichtiges Puzzleteil. Und was wir eben sehen, das ist dieses Beispiel eben, man sitzt im Homeoffice, die Firmen haben relativ schnell reagiert, die haben VPN-Zugänge eingerichtet, manche Mitarbeiter haben Firmen-Notebooks bekommen, um unterwegs oder von zu Hause tätig zu werden. Oder man hat einen Virtualisierungszugang, damit man vom heimischen PC aus zugreifen kann. Ja, und dann sitzt man da im schön ausgerüsteten Homeoffice und muss auf Unterlagen zugreifen, die im Papierordner im Büro sitzen. Das heißt, man muss sich diese Prozesse einfach mal komplett anschauen, die digitalisiert werden sollen. Und wenn man dann irgendwo so ein System oder Medienbruch hat, das muss man ganzheitlich betrachten. Und es gibt halt so eine Grundregel, die lautet halt, wenn einmal digital, immer digital. Man sollte wirklich vermeiden, diese dokumentbasierten Prozesse darauf, dass zum Beispiel zum Paraffieren, zum Unterzeichnen, weil man mal seine persönliche Kopie haben will, dass diese Dinge wieder aus der digitalen in die analoge Welt transformiert werden. Das ist immer Gift für die Prozesse und führt nur zu erheblichen Mehraufwand. Und deswegen würde ich gar nicht so sehr auf einzelne Systeme oder Technologien achten bei einer Digitalisierungsstrategie. Das kann man natürlich tun, es muss ja in die IT-Rahmenumgebung passen. All die Software- und Hardware-Komponenten, die man installiert, das muss vom Betrieb dauerhaft betrieben werden können. Aber ich würde schon auch diesen Prozessaspekt mit berücksichtigen. Ich würde mir diese Dokumentlaufwege, die Arbeitsprozesse von vorne bis zum Ende einfach mal anschauen und gucken, ob es da irgendwo droht, dass da ein Bruch in dem Prozessablauf erfolgt und den versuchen gleich mit zu digitalisieren. Es gibt dann noch eine Soll-Regel, also wir haben so zwei Regeln. Die eine lautet eben einmal digital, immer digital. Das ist zwangsläufig, das ist eine Muss-Regel. Es passiert nicht immer. Man fragt uns ja nicht. Also manchmal, wir sehen das schon noch, dass Mail ausgedruckt wird und dann werden Randparagraphen vorgenommen, dann wird es wieder eingesendet. Das ist natürlich schon ziemlich skurril. Eine Soll-Regel lautet, so früh wie möglich digitalisieren. Das ist eine uralte Regel in unserer Branche, gibt es schon seit den 80er Jahren. Je größer die Eingangsmengen waren, je skalierbarer je repetitiver die Prozesse waren, desto eher haben Firmen darauf geachtet, zum Beispiel Eingangspost so früh wie möglich zu digitalisieren. Weil wenn ich Dokumente erst dann einscanne, ob das jetzt Anträge sind oder Rechnungen oder was auch immer, wenn sie schon am Ende ihres Bearbeitungsprozesses angelangt sind, dann habe ich keinen großen Nutzen mehr. Dann sind sie ja über einen, das kann Tage oder Monate dauern, bis die Dokumente in Papierform aus dem Bearbeitungsprozess dann endlich in die digitale Welt entlassen werden. Dann greift vielleicht außer dem Archivar, außer für seltene ab und zu mal Zugriffe niemand mehr zu. Und deswegen so früh, also Muss-Regel lautet einmal digital, immer digital. Und die Soll-Regel lautet gucken, ob man diesen Punkt, an dem man digitalisiert, möglichst weit nach vorne verschiebt, um in der Sachbearbeitungsphase, in der Bearbeitungsphase bei Knowledge Workern möglichst viele Digitalisierungsnutzeneffekte mitnehmen zu können.
Können Sie denn sagen, es gibt so einen Bereich, den man im Unternehmen so als Vorbild oder als am geeignetsten wahrnehmen würde für den Start in eine digitale Transformation? Welcher Bereich wäre Ihrer Meinung nach da?
Also mit der Frage haben Sie ja implizit schon das vorweggenommen, was vielen Kunden vielleicht nicht klar ist, dass Dokumentenmanagement oder Enterprise Content Management oder welches Etikett wir da auch immer dranhängen, das ist nicht ein Projekt, was zu Ende geführt wird, sondern man fängt in bestimmten Bereichen oder Prozessen an und geht dann phasenweise vor. Das heißt, man pickt sich, unsere Empfehlung wäre, weil man führt verschiedene Facetten ein, die neu sind. Man hat neue Systeme, die immer in die anderen Systeme integriert sind. Man ändert die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter. Das ist nicht nur ein technisches oder Lizenzthema, ist vor allen Dingen auch ein arbeitsorganisatorisches Thema, manchmal auch ein Zumutbarkeitsthema. Das heißt, unsere Empfehlung wäre, picken Sie sich einen ersten Bereich, der tatsächlich beweist, allen anderen im Unternehmen auf allen Ebenen beweist, dass hier ein Problem oder mehrere Probleme gelöst werden, dass ein Nutzen geschaffen wird, und picken Sie sich einen Bereich, der nicht die komplexeste aller denkbaren Lösungen erfordert, weil alle Unternehmen lernen erstmal sowohl mit der neu eingeführten Softwarelösung, mit den Prozessen. Man lernt gemeinsam an den ersten Projekten, um dann für die weiteren Projekte einfach schon Vorerfahrung mitnehmen zu können. Also picken Sie sich einen Pilotbereich, der konkreten betriebswirtschaftlichen Nutzen oder einen Prozessnutzen bringt, aber picken Sie sich nicht das komplizierteste aller denkbaren Probleme, weil dann ist das Risiko relativ groß und es strahlt dann ab auf die anderen Kandidaten. Es gibt ja genügend Vorbehalte, ja, so, jetzt kriege ich mein Papier weggenommen, jetzt kriege ich meine Ordner weggenommen, jetzt wird Drucken verboten. Also wir greifen manchmal schon sehr tief in die Arbeitsprozesse der Mitarbeiter ein und deswegen ist da ein durchaus verständlicher Vorbehalt manchmal. Und diese Risiken, diese Akzeptanzmangel, diese Risiken wollen wir natürlich minimieren.
Absolut. Das sind auch jetzt schon mal ganz hilfreiche Ratschläge. Welche Vorteile der natürlich eher umfangreicheren strategischen Herangehensweise kann man Ihrer Meinung nach herausstellen im Vergleich zu einer Ad-hoc-Reaktion, wenn man zum Beispiel wie jetzt in der Krise schnell auf Homeoffice umstellen muss? Wie geht man da vor?
Also eigentlich ist es ja so, also das kennen wir natürlich aus allen anderen Lebensumständen auch, unter Zeitnot leidet immer die Qualität. Wenn es so eine Krise auf einen zukommt, dann müssen die Firmen relativ schnell reagieren und man versucht eben relativ schnell eine wichtige Kuh vom Eis zu kriegen. Das verstehe ich auch und manchmal kann man das auch nicht anders machen. Aber es ist halt nicht optimal, weil dann kann es eben passieren, dass Insellösungen geschaffen werden oder Technologieinseln oder Provisorien geschaffen werden, die dann dauerhaft sehr, sehr schwer mit den anderen Insellösungen, anderen Bereichen wieder zu einer Gesamtlösung zusammengeführt werden müssen. Und Gesamtlösung klingt jetzt erstmal wertneutral, tatsächlich ist es aber sowohl für die Anwender als auch für die IT, als auch für das Unternehmen natürlich besser. Man hat eine verstandene Gesamtlösung, eine Gesamtarchitektur, die man versteht. Die Anwender haben nicht 20 verschiedene Client-Umgebungen im Gesicht, weil sie 20 verschiedene Dokumentmanagement-Inseln bedienen müssen. Also insofern wäre es natürlich praktisch, ich verstehe, das geht nicht immer, aber es wäre gut, wenn man, wenn man solche Probleme löst, vielleicht schon so eine Art, wir nennen es eine ECM-Strategie, in der Schublade hat. Es muss jetzt kein großes Monsterwerk sein, sondern einfach überlegen, wie sieht denn in 5 oder in 10 Jahren unsere ECM-Architektur, unsere Zielarchitektur, unsere Ziellösung aus? Man muss ja nicht alles, alle Themen sofort reinpacken. Man fängt mit den wesentlichen Themen an, ob das jetzt Collaboration ist, Teamarbeit oder ob das Homeoffice ist, ob das elektronische Akte ist, Dokument, revisionssichere Archivierung, Kreditoren-Workflow. Aber ich glaube, man könnte bei vielen Unternehmen im Team innerhalb einer Stunde eine überschaubare Liste an Einzelaufgaben, an Einzelthemen auflisten, die in diese ECM-Strategie fachlich funktional reingehören. Die kann man priorisieren. Dann kann man vielleicht zusammen eine Architektur, ein Lösungsbild entwickeln, was einem den weiteren Ausbau dieser Lösung auch offen hält. Und dann gucken, hat man bereits eine ECM-Plattform, die als Trägerplattform für diese ECM-Architektur geeignet ist, oder hat man lauter kleine Inseln und traut keinem dieser Anbieter zu, in die Breite und in die Tiefe zu gehen. Ersteres wäre vorteilhaft, wenn man bereits eine Lösung hat, muss keine neue Plattform aussuchen. Und wir haben ja, es ist ja so, diese Dokumentenmanagement und ECM-Markt ist ja nicht neu. Also gibt es ja schon seit den 80er Jahren und wir haben ja schon hunderte oder tausende von Systemen draußen installiert, die bisher vielleicht nur in einzelnen Bereichen oder in einzelnen Prozessen zum Einsatz kamen, aber einige von denen sind durchaus ausbaufähig für eine unternehmensweite Plattform. Das kann man sich einfach mal angucken, was ist an Bausteinen bereits vorhanden, um dann neue Aufgabenaspekte innerhalb dieses Zielkorridors zu beantworten und nicht mit irgendwelchen, wir nennen es so dieses Fürstentümerproblem. Jetzt hat der Bereichsleiter X hat ein Problem, da wird da schnell eine Lösung geschaffen. Bereichsleiter Y hat ein ganz anderes Problem, wird eine andere Lösung geschaffen. Das ist auf Dauer sehr, sehr schwierig, dauerhaft zu pflegen und betriebsfähig zu halten. Und wenn man an diese Dinge rangeht, dann sind natürlich diese Frage, was sind so typische präferierte Pilotprojekte oder die ersten Projekte, das sind dann so in unserer DMS-ECM-Branche sieht man eben sehr häufig Kreditoren-Workflow, weil die Rechnung ist eine Dokumente, die kommt in jedem Unternehmen vor. Egal ob öffentliche Hand oder eben private Sektor. Und da macht es sehr viel Sinn, die möglichst frühzeitig zu digitalisieren. Aber auch generell die Posteingangsdigitalisierung oder Altaktendigitalisierung, falls der Zugriff auf die alte Akte noch notwendig ist. Und das muss man parallel, also auf dem Radarschirm blinken dann noch andere Punkte, die man berücksichtigen kann. Dann gibt es natürlich so Infrastrukturthemen wie Remote-Zugang, Homeoffice, Videoconferencing, Client-Virtualisierung. Diese Dinge, die im Prinzip das Fundament darstellen, auf denen diese Anwendungslösungen dann arbeiten müssen. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema, das kommt in jedem Projekt vor. Wir haben immer diese Abgrenzungsfragen. Momentan hat man so das Gefühl, so Lösungen wie Teams und vergleichbare Lösungen, ob das jetzt Zoom oder WebEx sind zum Mittelpunkt der Anwendungswelt geworden. Wir arbeiten alle gerne, manche vielleicht weniger gerne, aber wir arbeiten alle mit diesen Lösungen. Und einige dieser Lösungen, diese Collaboration-Plattform wie SharePoint plus die Lösungen, die sich um den SharePoint herum gruppieren, haben ja auch Dokumentenablagemöglichkeiten. Und da muss man überlegen, eigentlich in jedem Projekt tritt diese Frage auf, wie grenze ich für mich selbst und wie grenze ich vor allen Dingen für die Mitarbeiter, die nachher arbeiten müssen, diese beiden Säulen zueinander ab. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, sagen, dann nehmen wir eben eine Collaboration-Plattform, die auch DMS-Akte archivieren kann. Ja, das wäre architektonisch sauber, aber sowas gibt es halt nicht. Wir beobachten beispielsweise den SharePoint schon seit den ersten Versionen. Der SharePoint tut das nicht im Standard und auch nicht mit moderaten Erweiterungen, also klassisch transaktionale Archivierung, Aktenfunktionalitäten. Er hat überhaupt keine Aktenstrukturen, er hat keine Dokumenten-ID, das ist nur wahlweise. Es gibt so eine Reihe von Punkten, die der SharePoint von Geburt an nicht mitbringt. Er ist eine sehr weit verbreitete und wie wir finden absolut sehr, sehr gut nutzbare Team- und Collaboration-Plattform, dem aber ein paar Genomanteile fehlen zum Thema DMS-Akte-Archivierung. Und diese Angebote auf der DMS-Akte-Archivierungsecke, ob das jetzt eine N-Scale ist oder einer ihrer Marktbegleiter, ja, die würden wir nicht als Team-Collaboration-Plattform einstufen. Ich glaube, so vermessen wäre auch kein Anbieter. Da gibt es zwar die ein oder anderen teamorientierten Erweiterungen, dass man an Dokumenten und Akten jetzt auch diskutieren kann und solche Dinge, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit modernen Team-Collaboration-Plattformen. Und deswegen sagen wir unseren Kunden, ihr braucht eine Zwei-Säulen-Strategie. Eine Säule, wo dieses Thema Dokumentenmanagement, E-Akte im öffentlichen und privaten Sektor abgehandelt wird, inklusive Revisionssicherer nennen wir das fälschlicherweise in unserer Branche, also ordnungsgemäße, dauerhafte Aufbewahrung. Und die andere Säule ist die Collaboration-Säule.
Also positiv betrachtet ist die Krisensituation jetzt erstmal vor allem eine Chance, sich auf zukunftsorientierte Arbeitsweisen einzustellen und häufig wiederkehrende Unternehmensprozesse umzustellen. Nun nimmt die Bedeutung von dezentralem Arbeiten, also dem Arbeiten im Homeoffice oder von unterwegs, ja nun aktuell besonders zu und wahrscheinlich im Ergebnis auch der nun gewonnenen Erfahrungen wohl auch in Zukunft. Homeoffice ist möglich, weil eben, wie Sie das eben auch schon dargestellt haben, viele Unternehmen neue Technologien wie Videokonferenzen oder Collaboration-Plattformen einsetzen. Was muss ein Unternehmen jetzt machen, um die richtigen Weichen zu stellen, um digitale Technologie für Homeoffice zu gestalten, dass eben auch ein Mehrwert entsteht und nicht zufällig oder zu weitere Baustellen sich auftun? Also ist das Informationsmanagement dann eben auch in der Konsequenz auch nachträglich aufsetzbar, wenn man Dokumente schon über Collaboration-Plattformen verfügbar macht?
Ich wette, wenn Sie 5 verschiedene Leute fragen, definieren mal Informationsmanagement, kriegen Sie 7 verschiedene Antworten. Also das Erste, was vielleicht wir alle, die Anbieter, wir und die Anwender tun sollen, solche Schlagworte versuchen zu vermeiden. Weil wenn man dann rausgeht und sagt, wir brauchen ein strategisches Informationsmanagement, da zucke ich dann auch immer ein bisschen zusammen, wenn man sowas hat. Wir müssen das ein bisschen prägnanter machen. Also wenn wir über Dokumentmanagement, elektronische Archivierung, E-Akte reden, ich glaube, dann haben Ihre Kunden, unsere Kunden, ein besseres Verständnis, wovon wir reden. Informationsmanagement könnte ja auch bedeuten, dass ein Zigarettenhersteller wissen möchte, ob in irgendeinem Zigarettenautomat demnächst die Rothändler ausgehen. Das ist auch Information oder Lohn und Gehalt oder Kostenrechnung. Das ist alles Information. Also ich glaube, ein Fehler, den wir in unserer Branche immer wieder machen, wir verwenden sehr, sehr abstrakte, sehr generische Begriffe, hoffen durch Verwendung dieser generischen Begriffe, dieser Flughöhe, dass wir niemanden außen vor lassen und treffen überhaupt niemanden mehr an, weil wir das, was die Anwender haben wollen, E-Akte, Eingangspostdigitalisierung, Kreditoren-Workflow, da finden die sich nicht wieder. Das sind ja zum Teil keine IT-Spezialisten, die in unserer Branche sozialisiert wurden, so wie wir alle. Also wir wissen vielleicht noch, oder ich mag erraten, was Sie damit meinen. Also das allererste ist, ich würde konkret die Anforderungen feststellen, unter Vermeidung von Buzzwords, welche Probleme haben wir in Ermangelung von digitalen Unterlagen. Ich würde mir die kompletten Prozesse vom Anfang bis zum Ende anschauen. Ich würde mir auch anschauen, wenn heute noch Dokumente in analoger Form überhaupt reinkommen, ist das so? Oder brauche ich vielleicht ein Portal, wo Bürger direkt ihre, was weiß ich, Mülltonnenanträge direkt eintippen? Wieso müssen die noch Dokumente schicken, die ich scannen muss und wo die Scanstrecke erraten muss, was irgendjemand anders vor einer Stunde eingetippt hat? Also ich würde mir wünschen, dass wir die komplette Prozessstrecke von möglichst weit am Anfang bis zum Ende durchdenken, um diesen system- und medienfreien Prozessgedanken zu implementieren. Ich würde mir anschauen, welche Einzelprojekte gibt es. Ich würde den Anwendern empfehlen, derzeit noch, und ich sehe nicht, dass eine SharePoint oder eine andere Collaboration-Umgebung, Confluence oder was auch immer, Dokumentenmanagement mit E-Akte in Zukunft können wird, außer ich kaufe diese Dinge im Detail als maßgeschneiderte Lösung dazu. Da geht natürlich vieles. Das heißt, deswegen sagen wir, wir empfehlen eine Zwei-Säulen-Strategie, weil eine Ein-Säulen-Strategie wäre utopisch und damit hat man ein Zielbild. Das kann man dann ausfüllen, fachlich, funktional, architektonisch und bezüglich der identifizierten Teilprojekte. Und damit könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man mit einem solchen Leitfaden dann in die weiteren Digitalisierungsprojekte reingeht. Ich muss mir immer auch angucken, was manchmal passiert. Diese Systeme müssen ja auch in dieser Welt funktionieren. Also es müssen verfügbare Produkt- und Diensteangebote sein. Alte Beraterwitz, auf welcher Plattform läuft diese Lösung? Antwort auf PowerPoint, nutzt mir nichts. Ich würde mir anschauen, wenn Ihnen die Anbieter oder Berater irgendwelche Konzepte andienen, ob diese Dinge bei vergleichbaren Kunden, das muss ja nicht die gleiche Branche sein, tatsächlich schon produktiv und erfolgreich laufen. Es muss konkrete Produktangebote dazu auch geben, die von der eigenen IT-Mannschaft überhaupt betrieben werden können. Insofern gibt es immer auch noch mal so ein bisschen die Leitplanken, innerhalb derer man sich bei diesen Lösungen bewegen muss. Aber das ist alles kein Hexenwerk. Ich glaube, da ist der gesunde Menschenverstand, hilft einem da schon relativ weit bei der Ausarbeitung einer Zielarchitektur, einer solchen ECM-Strategie und bei der Identifikation der für Sie in Frage kommenden Kandidaten als ECM-Plattform und für die verschiedenen Teilprojekte, die Sie nach Prioritäten gegliedert in Ihre eigene Projektroadmap dann reinschreiben würden.
Es geht also um die Kombination zum einen von digitalen Werkzeugen und um die Zusammenarbeit zu unterstützen. Grundsätzlich bedarf es aber einer strukturierten Plattform, auf der Informationen in Form von Dokumenten zur Verfügung stehen, sodass die Mitarbeiter gemeinsam auf Akten und Informationen zugreifen, die für alle immer dann auch auf dem aktuellen Stand sind. Wenn sich ein Unternehmen nun für die digitale Transformation seiner Geschäftsbereiche entscheidet, welche Anforderungen sind denn für den Start zu bedenken? Können Sie hier wesentliche Anforderungen, die ein Unternehmen auf jeden Fall bedenken sollte, benennen?
Ich glaube, das Thema hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, jedes Unternehmen, was über dieses Thema Digitalisierung nachdenkt, wenn sich alle in einem Unternehmen oder einer öffentlichen Organisation zusammensetzen, man bildet ein Kernteam und sagt so, nennt uns mal, wir machen Brainstorming, welche Digitalisierungsprojekte fallen uns denn so ein, die durchaus priorisiert sind, die relevant sind, dann hat man eine ziemlich lange Latte. Und einige dieser Themen auf dieser Liste haben vielleicht gar nichts mit Dokumenten zu tun und sind dann vielleicht in Endscale oder ihrem Marktbegleiter Produkten auch gar nicht abdeckbar, weil es um ERP-Fragen geht oder um ganz andere Dinge. Also man muss erstmal sammeln und dann muss man sich überlegen, wo sind die Probleme aufgrund eines Mangels an durchgängiger Digitalisierung oder an Digitalisierung überhaupt. Und deswegen, das, was ich vorhin dargestellt hatte, das würde meiner Meinung nach diese Frage beantworten. Man macht sich einen Plan, um genau zu vermeiden, dass man nachher wieder, wenn solche Notsituationen auftreten, in der Hoffnung, dass nicht alle so gigantische Probleme so kurzfristig auftreten, aber wir erinnern uns ja alle, und es wird auch wieder kommen, dass immer mal wieder irgendwelche Themen auftreten. Und wenn man immer ad hoc reaktiv solche kleinen Inselprojekte aufsetzen muss, dann ist das halt für das große ganze Zielbild problematisch. Also Zielbild, wohin soll es gehen? Ein Lösungszielbild, ein Architekturzielbild. Ich würde mir die Digitalisierungsprojekte auflisten. Ich würde diejenige Untermenge nehmen, die etwas mit Dokumentenmanagement, elektronische Akte, eventuell Archivierung zu tun hat. Das sind dann die Arbeitspakete für unsere Branche. Und es wird eine ganze Reihe von Digitalisierungsprojekten geben, die mit unserer Branche, mit DMS, E-Akte, Archivierungslösung nichts zu tun haben. Aber dann hat man so ein bisschen einen Überblick und kann dann strukturiert vorgehen.
Absolut. Also es geht hier vor allem auch darum, technologisch erst einmal zu planen und auch zu überlegen, welche Fachanwendungen müssen integriert werden, etc. Und natürlich, welche Prozesse wollen wir abbilden.
Da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Vielleicht dazu noch ganz kurz dieses Thema Integration der Fachanwendung. Also in unserer Branche ist es so, ich glaube, wir alle wissen, es gibt so einige Einflussfaktoren, die die Gesamtkosten solcher Projekte beeinflussen. Und neben dem Thema Berechtigungen, Aktenindividualisierung und Workflow gibt es noch ein viertes Thema, und das ist in jedem Projekt elementar wichtig. Das ist das Thema Fachsystemintegration. Ein DMS ist ein Dienst. Es ist nicht der Mittelpunkt der Erde sozusagen. Es ist ein Service, der für Menschen oder sehr häufig für andere Fachsysteme zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen sollte man natürlich bei dieser Erarbeitung dieser Digitalisierungsstrategie darauf achten, dass mit einem DMS schaffe ich nicht, wenn eine Fachanwendung keine vernünftige Aktenverwaltung hat. Jetzt könnte man hergehen und sagen, gut, dann brauche ich als Integration für diese Fachanwendung, um Dokumente, die aus der Fachanwendung entstehen, werden automatisch veraktet oder in der DMS-Anwendung abgelegt. Aber wenn der Fachanwendung zum Beispiel sowas wie ein Ordnungssystem fehlt, weil es keine Aktenstruktur hat, dann wählt man sich eben eine DMS-Lösung, die dieses Puzzleteil dann auch noch mitliefert. Und manche Fachanwendungen haben eigene Aktenstrukturen. Dann dient mir ein DMS als Repository, um Ein- und Ausgangsdokumente dort abzulegen und mit der Fachanwendung zu verknüpfen. Und deswegen, für mich ist DMS nicht nur einfach eine monolithische Anwendung, sondern unten drunter auf der Basis ist es eigentlich wie so eine Plattform, die ich in die verschiedenen Fachanwendungen integrieren kann, wenn die Fachanwendung, wenn aus welchen Gründen auch immer eine Integration von Ein- und Ausgangsdokumenten sinnvoll oder sogar zwingend notwendig ist. Und tatsächlich gibt es manchmal DMS-Anwendungen wie eine Personalakte oder eine Vertragsakte, wo der Endanwender tatsächlich nur DMS sieht. Aber sehr, sehr häufig, also in unseren Projekten, die wir so wahrnehmen, ist es so, dass die Integration in Fachanwendungen eine in vielen Projekten zwingende Anforderung ist. Und da ist es tatsächlich sehr häufig so, dass der Endanwender FML gar nicht weiß, dass er in einer DMS-Anwendung arbeitet. Der arbeitet halt in SAP oder in irgendeiner anderen Fachanwendung. Und aus dem Kontext der Fachanwendung greift er manchmal auf eine solche ECM-DMS-Lösung zu.
Okay, jetzt haben wir schon ganz viele Punkte betrachtet und ich fand, das war auch wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Bedanke mich erst einmal für den Einblick und die vielen greifbaren Ratschläge, die die Hürde meiner Meinung nach für die digitale Transformation in Unternehmen nun gar nicht mehr so groß erscheinen lassen.
Ich hoffe,
Nun
das
sind wir
ist so.
leider schon am Ende unserer Zeit. Vielen Dank, Herr Zöller, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns viele Einblicke gegeben haben.
Vielen Dank, Frau Illner. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Absolut. Nun bedanken wir uns fürs Zuhören und Zuschauen und werden natürlich auch diese und weitere Themen an dieser und anderen Stellen weiterverfolgen und freuen uns auf Feedback und Fragen. Verabschieden uns. Vielen Dank und bis bald.
Bitte schon.